Wir kommen ja zum zweiten Teil, Thema Vergebung heute, und dazu als Lesung Matthäus 5, die Verse 23 und 24. Matthäus 5, 23 und 24. Da sagt Jesus: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir für deine Gegenwart, dass du in unserer Mitte bist. Danken dir für jeden, den du auch auf der Fahrt hierher bewahrt hast. Auch für alle, die zu Hause mithören, lass du sie mit uns gesegnet sein in dieser Stunde durch dein Wort, durch deine Gegenwart. Und dass du auch jeden jetzt durch dein Wort aufrichtest, ermahnst, ermutigst, wie es ein jeder nötig hat. Und wir brauchen deine Kraft, deinen Trost, deine Zurechtbringung, gerade in diesen schwierigen Zeiten, mehr denn je. Danken dir für deinen Heiligen Geist, mit dem du uns bei dir hältst und bei deinem Wort. Und sei du auch mit allen Kranken, mit allen Niedergeschlagenen, allen Verzagten und Verzweifelten, Einsamen, Traurigen, tröste du sie, richte du sie auf. Lass du sie deine Nähe, deine Liebe, deine Gnade erfahren. Amen. Wir nehmen Platz und hören als zweites Gotteswort vor der Predigt zum Thema Vergebung aus 4. Mose 5, die Verse 5 bis 8, was der Herr da auch schon im Alten Testament durch Mose geordnet hat. 4. Mose 5, Verse 5 bis 8. Zum Thema Vergebung ist nicht nur ein Wort. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde begeht, wie die Menschen sie begehen, und gegen den Herrn Untreue verübt, sodass die betreffende Seele Schuld auf sich geladen hat, so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und zwar soll der Betreffende seine Schuld in ihrem vollen Betrag wiedererstatten und den fünften Teil davon dazufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Ist aber kein nächster Blutsverwandter da, dem man die Schuld erstatten kann, so fällt die dem Herrn zu erstattende Schuld dem Priester zu, zusätzlich zu dem Widder der Versöhnung, mit dem man für ihn Sühnung erwirkt. Interessant ist, an dieser Stelle fällt mir gerade auf, wir kommen in der Predigt nachher gleich noch drauf, dass es ja zunächst um eine Schuld geht, offensichtlich vorrangig um eine materielle, um die man einen anderen betrogen hat, die man dann dem Betreffenden zurückgeben soll, obwohl, Vers 8 dann sagt, so fällt die dem Herrn zu erstattende Schuld dem Priester zu. Also letztlich ist es eine Schuld dem Herrn gegenüber, vor allem, die aber natürlich auch auf der zwischenmenschlichen Ebene zu bereinigen ist. Wie gesagt, wir kommen nachher nochmal drauf. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Am letzten Sonntag hatte ich gesagt, zum Thema Vergebung gibt es in christlichen Gemeinden oft überraschende Unklarheiten und Missverständnisse. Eines dieser Missverständnisse ist die Vorstellung, dass wir bedingungslos vergeben könnten. Ich weise aber immer wieder darauf hin, soweit ich es überblicke, ist mehr oder weniger ausnahmslos alles im geistlichen Leben an Bedingungen geknüpft. Auch die Vergebung. Die Vergebung hat sogar eine ganze Reihe von Bedingungen, Voraussetzungen. Eine davon erwähnen wir jeden Sonntag im Vaterunser: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da sehen wir eine ganz unmittelbare und man kann sagen knallharte Bedingung und Voraussetzung. Wenn wir nicht vergeben, das ist die Bedingung, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. sagt Jesus an anderer Stelle ausdrücklich nochmal, da schildert er es an einer hochdramatischen Situation im Gleichnis vom Schalksknecht, Matthäus 18. Dem wurde von seinem Herrn die Schuld erlassen, eine riesige, gigantische Schuld, und er geht raus. Gerade hat er Vergebung, Gnade erfahren, da packt er als erstes ganz unbarmherzig einen am Schlawittig, der ihm ein bisschen Geld schuldet, und schüttelt ihn und fordert von ihm: bis auf Heller und Pfennig will ich mein Geld zurück. Eine Bedingung für alles geistliche Leben, auch für die Vergebung, hatten wir am letzten Sonntag betrachtet, die Wahrhaftigkeit. Alles im Leben der Kinder Gottes und im Leben einer christlichen Gemeinde muss in Wahrhaftigkeit geschehen. Das ist das A und das O. Niemand muss deshalb um Vergebung bitten für etwas, was er nicht getan hat, hatten wir letzten Sonntag, denn das wäre unwahrhaftig. Unser erster Schwerpunkt heute ist eine weitere ganz unverzichtbare Bedingung für Vergebung, das Bekennen der Sünde. Das Bekennen der Sünde. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir: wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Umgekehrt lesen wir schon im Alten Testament, wir sehen auch hier wieder, wie wunderbar das Alte und das Neue Testament ineinander greifen und eindeutig dieselbe Botschaft haben, bis ins Detail. Sprüche 28, Vers 13, wer seine Verbrechen zudeckt, also nicht bekennt, sondern sie unter den Teppich kehrt, vertuschen und schönreden will, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Buße und Vergebung geschehen immer und nur durch Bekennen der Sünde. Als landeskirchlicher Pfarrer habe ich meine Konfirmanden wichtige Teile des Katechismus auswendig lernen und bei der Konfirmation aufsagen lassen. Dazu gehörte auch die Frage: was heißt Buße tun? Und dann antwortete einer der Konfirmanden: Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünden herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. An der Stelle ist außerdem festgehalten, dem Bekennen muss logischerweise zwingend noch etwas anderes vorausgehen, nämlich das Erkennen. Es ist eigentlich ganz selbstverständlich, bedarf gar keiner besonderen Erwähnung normalerweise, das Erkennen, denn man kann logischerweise Sünde nur bekennen, wenn man sie zuvor auch als solche erkannt hat. Das muss ausgeführt werden, weil es leider in der Praxis, auch in christlichen frommen Gemeinden, alles andere als selbstverständlich ist. Das ist so erschütternd. Ich habe erst diese Woche einen Brief von einem Glaubensbruder bekommen, der im christlichen Werk war, und schreibt, was er da an Umgang miteinander erlebt hat, an Gemeinheiten und so weiter, an Bösartigkeit, ist ihm im weltlichen Bereich, in dem er zuvor tätig war, nicht mal ansatzweise in der Dimension begegnet. Es ist ein Phänomen, dass in christlichen Gemeinden das Böse unter dem Deckmantel der Liebe, der Barmherzigkeit und der Vergebungsnotwendigkeit sich oft viel dramatischer ausbreiten und einnisten kann als in der Welt. Und deshalb müssen leider auch in der christlichen frommen Gemeinde Selbstverständlichkeiten erklärt werden, die eigentlich selbstredend klar sein müssten. Ich erkläre es an ein paar deutlichen Beispielen. In Extremfällen treten grundsätzliche Grundsätze deutlicher hervor, gelten natürlich genauso in weniger extremen Situationen. Stellen wir uns also mal vor, ich komme jetzt von der Kanzel herab, schlage einen Bruder, der da ganz arglos in der ersten Reihe sitzt, mit einem mächtigen Fausthieb zu Boden, dann trete ich mit den Füßen auf ihn ein, seine Arme, seine Beine, seinen Kopf. Anschließend liegt der Bruder wochenlang im Krankenhaus. Ich habe ihm ein Bein gebrochen, eine Schulter ausgerenkt, mehrere Zähne ausgeschlagen und mit dem dritten gegen den Kopf einen schweren Schädelbruch zugefügt. Monate später schreibe ich ihm einen Brief. Lieber Bruder, sollte ich mich dir gegenüber nicht korrekt verhalten oder mich gegen dich versündigt haben, so bitte ich um Vergebung. Das Beispiel ist in Concreto zwar etwas abgewandelt, hat sich aber ziemlich exakt im übertragenen Sinne so ereignet. Ist also nicht aus den Fingern gezogen. Genauso dramatisch realiter passiert. Was wäre eine solche Vergebung? Bitte um Vergebung. Die wäre keinen Pfifferling wert. Aber, liebe Geschwister, das gibt's im christlichen Bereich. Tatsächlich. Erfreulicherweise sehr selten, dass ein Pfarrer von der Kanzel kommt und so einen Bruder traktiert, das gibt es erfreulicherweise weniger, aber dass so angeblich um Vergebung gebeten wird, das dürfte leider fast gang und gäbe sein. Grund, es fehlt die Erkenntnis des eigenen ungeheuerlichen Verhaltens. Eine solche Formulierung hätte nicht das Allergeringste mit Vergebung zu tun, sie wäre nichts als Hohn und Spott. Wir müssen sicher auch hier differenzieren, eine Formulierung sollte ich, mag bei Geringfügigkeiten Ermessensfragen möglich sein. Das erleben wir im Alltag immer wieder, wo es um Nuancen geht. Der eine hat es vielleicht etwas schärfer gesagt oder der andere schärfer wahrgenommen, als der andere gemeint hat und so weiter. Wir hören ja immer auch mit verschiedenen Ohren und wie wir selber gerade drauf sind oder der andere gerade. Auch, dass Dinge missverstanden werden oder graduell um winzige Nuancen daneben waren, unbeabsichtigt. Aber wenn ich jemand so zusammengetreten habe, dass er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, dann ist die Formulierung, sollte ich dir wehgetan haben, keine Entschuldigung. Dann ist das eine Riesenunverschämtheit und sie fügt der bereits geschehenen Sünde und Verletzung eine weitere und noch größere hinzu. Und ganz wichtig, liebe Geschwister, das gilt selbstverständlich nicht nur bei körperlichen Verletzungen, das gilt genauso und ich möchte sogar sagen, noch mehr bei seelischen Verletzungen. Ich stelle immer wieder fest, auch in unseren christlichen Kreisen sind wir oft geneigt, diese seelischen Vorgänge gar nicht so ernst zu nehmen. Dabei sind die doch noch viel dramatischer. Und das wissen wir ja selber auch. Auch ein Knochenbruch, wenn er im Moment wehtut, aber der verheilt wieder. Und der gröbste Schmerz ist schnell vorbei. Seelische Wunden heilen oft über Monate, über Jahre kaum. Auch in den Ehen. Was wird da für ein Geschrei erhoben ums Thema Gewalt in der Ehe? Natürlich ist das Sünde, soll nicht verharmlost werden, darf nicht sein, ganz klar. Aber da schaut man auch nur wieder im Prinzip auf körperliche Gewalt. Ich habe oft gedacht, wenn so viel Geschrei um die körperliche Gewalt gemacht wird, wer fragt nach der seelischen Gewalt, die in vielen Ehen viel grausamer ist? In wie vielen Beziehungen werden einander schwere seelische Verletzungen zugefügt und kein Hahn kräht danach? Menschlich sicher ein Stück weit verständlich, denn seelische Verletzungen sieht man nicht. Dabei tut man sich in der Regel viel, tun sie in der Regel viel mehr und viel länger weh und sind oft nie mehr ganz zu heilen. Das ist auch meine jahrelange seelsorgerliche Erfahrung, seelische Wunden heilen ganz, ganz, ganz langsam. Manchmal gar nicht. Brüche an den Knochen kann man schienen, andere sehen den Gips und haben Mitleid. Wunden an der Seele kann man nicht schienen, andere sehen sie nicht und ahnen oft gar nicht, was für tiefe seelische Verletzungen ihre Geschwister haben. In der Gemeinde Jesu sollten wir deshalb so miteinander umgehen, dass wir uns auch seelisch nicht verletzen. Im Gegenteil, Gemeinde Jesu soll, ja muss ein Ort sein, an dem es unserer Seele gut geht. Das kann durchaus auch ein Wort Gottes sein, das mich trifft, das mir im Moment wehtut, aber mich auf den richtigen Weg bringt. Dann tut es trotzdem der Seele gut, aber nicht durch falsches Verhalten, ja? Ein Ort, an dem seelische Wunden, die wir in der Welt erhalten haben, heilen können. Das soll die Gemeinde Jesu, das sollte Gottesdienst sein. Wo nicht noch neue hinzugefügt werden. Nun sind wir, es ist wichtig, auch das differenziert und ehrlich zu sagen, auch in der Gemeinde Jesu nicht perfekt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das, womit wir dann doch aneinander schuldig werden, wird auch in unserer Gemeinde immer wieder passieren, sich nie ganz vermeiden lassen, dass wir das umgehend, wahrhaftig und vollständig ausräumen und bereinigen. Auch an einem Beispiel, ganz harmlos, alltäglich, ihr habt euch wahrscheinlich alle auch schon mal beim Arbeiten im Garten mit Holz ein Spreißel zugezogen. Dann steckt so ein Holzspreißel oder ein abgebrochener Rosendorn im Finger. Wenn er noch ein Stück rausguckt, man kann ihn mit den Fingern oder der Pinzette vorsichtig und ganz entfernen, dann ist das nicht so schlimm. Aber so ging mir es auch schon mal beim Rosenschneiden, dann ist der Dorn richtig tief reingefahren. Im schlimmsten Fall bricht er dann noch ab und den hinteren dicken Teil kriegt man raus, aber die Spitze vorne, die steckt tief im Finger. Dann kann es knifflig werden, dann kann ich nicht sagen, sieht man ja nicht, halb so schlimm. Wenn ich das sage und nichts unternehme, dann kann es richtig schlimm werden. Dann entzündet sich der Finger, es kann zu einer Blutvergiftung kommen, die am Ende, wenn ich immer noch nichts unternehme, nicht nur den Finger, sondern das ganze Leben bedroht. Ja, eine Blutvergiftung, die ich durch einen schlichten, kleinen Spreißel oder abgebrochenen Rosendorn bekomme, den ich nicht entferne, wo ich nichts unternehme, kann mich am Ende vielleicht sogar umbringen. Und damit wir in der Gemeinde Jesu für unsere Familien und alle Formen des Zusammenlebens, wo es genauso gilt, keine seelischen Blutvergiftungen bekommen, müssen wir alle Verletzungen so schnell wie möglich bereinigen. Wir wissen, eine Wunde kann nicht heilen, solange der Dreck noch drin ist. Im Gegenteil, auch das wissen wir, wenn eine Wunde zu schnell zuwächst, muss man sie unter Umständen auch wieder mit Gewalt öffnen, damit der Dreck, der Eiter und so weiter, was noch drin steckt, raus kann und die Wunde dann sauber von innen heraus heilen kann. Sonst kommt es zu Entzündungen und Schlimmerem. Das hatten wir im Grunde auch am letzten Sonntag schon unter dem Stichwort bewahre uns vor Buße, im Sinne von bewahre uns vor einer falschen, heuchlerischen, unwahrhaftigen Buße, denn da bleibt der Dreck noch drin. Da wird oberflächlich zugenäht, aber der Dreck nicht entfernt. Lebensgefährlich, auch für eine Gemeinde, für Ehe, für Zusammenleben. Wir sehen an alledem, liebe Geschwister, Dreck, geistlich formuliert Sünde, ist von Bedeutung. Auch das ist so eine Selbstverständlichkeit, die leider immer wieder betont werden muss. Man denkt eigentlich, klar, was muss man darüber reden? Ich denke leider schon, Sünde ist von Bedeutung. Wir sehen es auch an dem ersten Schaubild, das ich heute dabei habe. Sünde zerstört Beziehungen. Die Beziehungen zwischen Menschen und die Beziehung zu Gott. Vergebung beginnt mit dem Ernstnehmen von Sünde. Dass ich ernst nehme, durch Sünde wird etwas zerstört, beschädigt, kaputt gemacht. Und dass ich der Sünde die Bedeutung zumesse, die sie wirklich hat. Wir dürfen Sünde deshalb nicht übergehen oder kleinreden. Diese Tatsache ist mir wichtig geworden schon vor Jahren beim Lesen eines sehr guten Buches von John Lennox. Manche kennen ihn vielleicht schon von irgendwelchen Büchern. John Lennox ist gläubiger Mathematikprofessor in England, gehört zum Bereich der Brüdergemeinden, ein blitzgescheiter Mann. Unglaublich scharfsinnig und er hat die große Gabe, er bringt die Dinge nicht nur scharfsinnig auf den Punkt, er schreibt auch sehr gut leserlich und allgemeinverständlich. Man kann deshalb auch ohne akademisch besonders vorgebildet zu sein, seine Bücher mit Gewinn lesen. Er hat ein exzellentes Buch über die neuen Atheisten geschrieben, Gott im Fadenkreuz, und dort kam er auch auf das Stichwort Vergebung und stellt fest, Sünde ist von Bedeutung. Und jetzt sein logischer Scharfsinn, der mich fasziniert hat, er fährt fort, wenn meine Sünde nicht von Bedeutung ist, bin ich letzten Endes nicht von Bedeutung. Wenn ihr Kind ermordet wird und die Justiz sich nicht die Mühe macht, den Täter zu verhaften, vor Gericht zu stellen und zu verurteilen, sagt sie im Grunde damit, dass ihr Kind nicht von Bedeutung ist. Ich fand diesen Gedankengang außerordentlich wichtig. Sünde ist von Bedeutung. Wenn ich der Sünde, mit der ich den Bruder oder die Schwester verletze, keine Bedeutung beimesse, dann messe ich im letzten Grunde auch dem Bruder oder der Schwester selbst, die ich durch die Sünde verletzt habe, keine Bedeutung bei. Können wir natürlich sehr erschreckend im Blick auf die aktuellen politischen Vorgänge übertragen. Was kommt da an mangelndem Respekt, an Verachtung Menschen gegenüber zum Ausdruck, wenn man dem ganzen Schaden, den man ihnen durch vielfache Maßnahmen zufügt, keine Bedeutung mehr beimisst? Vor Gericht, denke an Bundesverfassungsgericht, Urteil, Bundesverwaltungsgericht, Leipzig neulich und so weiter, nenne nur Stichworte, ihr kennt die Hintergründe. Welche abgrundtiefe Menschenverachtung kommt da zum Ausdruck? Denn indem ich dem Schaden, den ich diesen Menschen zufüge, so wenig Bedeutung bis keine beimesse, messe ich damit den Menschen selbst, die geschädigt werden, keine Bedeutung bei. Satanisch, bösartig, schlimmer kann man sich's kaum mehr vorstellen. Das Verharmlosen, Übergehen, Übertünchen von Sünde ist deshalb ein Ausdruck von Unbarmherzigkeit, Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit. Nicht nur bei den entsprechenden Gerichten unter den verantwortlichen Richtern, sondern auch im Alltag der Gemeinde und was überall geschieht. Wer seine Sünde bekennt, misst ihr Bedeutung zu und seinem Nächsten, an dem er schuldig geworden ist. Wenn aber jemand, wir sind ja immer noch beim Stichwort Erkennen, seine Sünde nicht erkennt, wenn jemand seine Sünde nicht einzieht, obwohl sie offenkundig und schwerwiegend war, nicht um Vergebung bittet, dann haben wir ein Problem. Dann ist eine echte Bereinigung und Vergebung eine wirksame, im Blick auf den Sünder wirksame Bereinigung und Vergebung nicht möglich. Das wird ebenfalls oft auch nicht wahrgenommen. Man meint, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und ich vergebe dem anderen, wäre die Situation komplett wieder im Lot. Ist vollkommener Quatsch. Ist gar nichts im Lot. Und deshalb habe ich heute bewusst als Thema der Predigt gewählt, Vergebung ist nicht nur ein Wort. Damit, dass ich dem anderen sage, ich vergebe dir, ist gar nichts geregelt. Oder auch wenn der andere kommt und sagt, ich bitte um Vergebung, aber hat nichts kapiert, ist auch nichts geregelt, hatten wir letztes Mal. Mit Worten ist gar nichts geschehen, es muss wahrhaftig und von Herzen Schuld bereinigt werden. In dem erwähnten Buch zitiert John Lennox noch den Griechisch-Professor David Gooding und dieser sagte, um Vergebung für einen Menschen zu bitten, der genau weiß, was er tut und nicht beabsichtigt, damit aufzuhören oder Buße zu tun, wäre unmoralisch. Ich zitiere nochmal. Um Vergebung für einen Menschen zu bitten, der genau weiß, was er tut und nicht beabsichtigt, damit aufzuhören oder Buße zu tun, wäre unmoralisch. Da sehen wir, wie unmoralisch vielfach in christlichen Gemeinden gehandelt wird. Und ich habe letzten Sonntag ja gesagt, erster provokativer Satz, in christlichen Gemeinden wird viel zu viel und viel zu schnell vergeben. Unmoralisch. Damit wird Sünde nicht mehr ernst genommen. Damit wird das Böse verharmlost und sogar indirekt gerechtfertigt. Und auch in der Gebetsinitiative, die ich seit 7 Jahren regelmäßig fortschreibe, steht deshalb auch schon seit längerem die Bitte drin, Sonntag für Sonntag, dass die Verantwortlichen möglichst zügig der irdischen Gerechtigkeit zugeführt werden. Sünde muss aufgearbeitet, gerichtlich aufgearbeitet werden, sonst schwelt sie auch in einem Volk immer und immer weiter und der Schaden des Krebsgeschwür wird immer größer. Mit schneller, oberflächlicher Vergebung ist nichts geschehen. Es muss geklärt und bereinigt werden. Für einen Menschen, der an seiner Sünde festhält, der weiter absichtlich Böses tut und dabei bleibt, um Vergebung zu bitten, wäre unmoralisch. Wo soll die Vergebung da auch greifen? Gibt es gar keinen Anhaltspunkt dafür. Es würde die Dinge völlig auf den Kopf stellen. Ist natürlich jetzt für uns als Christen die spannende Frage, was kann ich als Christ, als Betroffener in einem solchen Falle tun? Ich kann mich nur bemühen, als erstes meine oder vor allem meine Beziehung zu Gott dadurch nicht in Gefahr zu bringen. Das versucht das nächste Schaubild hier darzustellen. Die Sünde von A hat die Beziehung von ihm zu Gott und zum Bruder B, in diesem Falle uns, zerstört. Wie gehe ich jetzt aber als der, der von der Sünde des anderen betroffen ist, geistlich um? Er kapiert nichts, er erkennt nichts, er bekennt nichts. Jetzt besteht die große Gefahr, dass wir durch unsere Reaktion mitschuldig werden. Deshalb habe ich auch dieses Fragezeichen zwischen Bruder B und Gott hineingestellt. Was kann ich tun, dass mein Verhältnis zu Gott durch die Sünde des anderen nicht auch beschädigt wird? Vergeben kann ich nicht wirklich. Solange der andere nicht erkennt und bekennt, kann ich nicht wirklich vergeben. Ich kann willig und bereit sein zu vergeben. Das ist was anderes. Ich formuliere es gerne so, auch im Gebet dem Herrn gegenüber: Ich behalte ihm seine Sünde nicht. Ich behalte sie ihm nicht. Eine Schwester hat geschrieben, sie sagt, ich übergebe es dem Herrn. Gleiche Formel, anderes Wort für die gleiche Sache. Ganz wichtig, ich trage ihm damit auch die Sache nicht mehr nach. Ich habe das mal in einer anderen Predigt gesagt. Das Nachtragen ist ein sehr anschauliches Bild. Und wir zeigen, was wir uns selber antun, wenn wir nachtragend sind. Denn wir tragen damit die Last, die Sünde des anderen mit uns herum, dem anderen hinterher. Belasten uns selber, machen uns vielleicht selber dadurch kaputt. Durch Selbstmitleid, durch Zorn, durch Hass, durch Bitterkeit. Gerade das Selbstmitleid ist vermutlich einer der größten Gefahren als Reaktion auf die Sünde anderer, die dann wieder Bitterkeit, Hass, Zorn und so weiter als weitere Folge aus sich herauskommen lässt. Es ist deshalb auch immer ganz wichtig zu sehen, alles, was andere uns tun, musste durch die Hand Gottes gehen. Denn es trifft uns nichts, was nicht durch die Hand Gottes gegangen ist. Und wir haben deshalb, egal was kommt, nie Grund zum Selbstmitleid. Da zitiere ich mal nochmal Bonhoeffer, der mal gesagt hat, wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Wo wir in Selbstmitleid zerfließen, klagen wir eigentlich Gott an, dass er es zugelassen hat. Anstatt es aus Gottes Hand anzunehmen, zu sagen, Herr, du weißt, wie es mich verletzt hat, aber du hast zugelassen. Jetzt schenk mir, dass ich richtig geistlich vernünftig damit umgehen kann, konstruktiv. Was willst du mir damit auch sagen? Und auch da ist ganz wichtig das Nächste, was andere uns an Sünde zufügen, an Schaden, ist deren Schuld und Verantwortung. Müssen sie vor Gott davor gerade stehen. Und wenn sie der irdischen Gerichtsbarkeit entkommen, der göttlichen, entkommen sie nicht. Großer Trost. Was andere uns an Sünde und Schaden zufügen, ist deren Verantwortung. Was wir zulassen, dass das mit uns und unserem Leben macht, ist unsere Verantwortung. Die können wir nicht auf andere abschieben. Wir können nicht Monate, Jahre lang durch unser Leben gehen und sagen, mir geht so schlecht, weil der. Komplett falsch. Dir geht so schlecht, weil du. Was andere getan haben, ist deren Verantwortung. Was wir zulassen, dass es mit unserem Leben macht, wie weit wir durch die Sünde anderer unser Leben bestimmt sein lassen, ist unsere Verantwortung. Mein Bier. Müssen wir in der Verantwortung vor Gott so ganz klar erkennen und annehmen. Und da nochmal hilft es zu sehen, alles, was mich trifft, ist durch die Hände meines himmlischen Vaters gegangen. Und so gesehen kann ich auch zu allem Ja sagen, auch wenn es im Moment unheimlich wehtut. Und wo überhaupt keinen Sinn drin sehen, nur Bosheit. Aber so können wir es annehmen und damit konstruktiv geistlich umgehen. Und so können wir in einem solchen Fall, wo der andere nichts einsieht, sogar immer noch weitermacht Und ich kenne Situationen, wo Menschen jahrzehntelang von ein und denselben Personen immer gequält und genötigt und gedrängt werden. Ohne Einsicht, ohne Umkehr. Wir können dann nur sagen, Herr, ich behalte ihm die Sünde nicht. Ich übergebe es dir, deiner Heiligkeit, deiner Gerechtigkeit, deiner Barmherzigkeit. Du wirst es recht machen. Und ich bin damit die Sache los. Soweit zum Stichwort erkennen. Wenn jemand dann seine Sünde aber hoffentlich doch erkannt hat, ist damit keineswegs vorbei, dann geht es eigentlich erst richtig los, dann gehört das Bekennen der Sünde vor Gott und wo nötig auch vor Menschen als absolut unverzichtbare Bedingung dazu. Gilt natürlich nicht, damit die Menschen sich nicht die Seelen zermartern für Sünde, die wir wirklich nicht erkennen, beim besten Willen nicht. Das sind dann irgendwelche kleineren Dinge in der Regel, was uns nicht bewusst geworden ist. Wir können nur unsere bekannte Sünde vor Gott bringen. Aber das, was wir dann erkannt haben, muss auch bereinigt werden. Das sehen wir auch daran, wie Gott das Geschehen der Vergebung schon im Alten Testament geordnet hat. Das größte Buß- und Vergebungsereignis im Alten Bund war ja der sogenannte Versöhnungstag. Da sollte das ganze Volk Israel mit Gott versöhnt und alle Schuld bereinigt werden. Und dazu gab Gott folgende Anweisung, 3. Mose 16, Vers 21, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israels und all ihr Vergehen. Wir sehen, von Anfang an gehört das Bekennen, das Aussprechen von Sünde und Schuld zur Vergebung unabdingbar dazu. So hat Gott es geregelt. Und so wie es hier für die Sünde des ganzen Volkes gilt, gilt es natürlich auch für die Sünde eines jeden Einzelnen. Und deshalb habe ich bewusst als Wort vor der Predigt 4. Mose 5 ausgewählt, wo sehen wir, dass Gott sogar noch weitergeht. Er sagt, das Bekennen reicht in vielen Fällen auch nicht. Es muss womöglich auch wieder gut gemacht werden. Ich kann nicht den anderen um 50.000 Euro betrügen, dann die Schuld vor Gott bekennen und sagen, es ist alles wieder in Ordnung. Nein, nein, sagt der Herr. Und das geht natürlich vor allem bei materiellen Schäden, aber auch, wenn ich zum Beispiel den Ruf eines anderen geschädigt oder zerstört habe. Da ordnet Gott an, wir haben es vor der Predigt gehört, dann sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und der Schuldige soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe und soll noch ein Fünftel als Wiedergutmachung, gewissermaßen Schmerzensgeld, wenn wir so wollen, hinzufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Wenn ich also einem anderen durch Betrug 100.000 Euro weggenommen habe, soll ich ihm 120.000 zurückgeben. Sehen wir auch bei Zachäus. Der gibt sogar noch mehr als ein Fünftel. Der tut mehr als das biblisch Gebotene. Und bei Zachäus sehen wir noch was ganz anderes, was wahnsinnig wichtig ist. Er weiß ganz selbstverständlich, was er zu tun hat, was Gott geordnet hat. Als der Geist Gottes sein Herz erfasst, muss Jesus ihm das nicht sagen. Wir lesen nicht bei Zachäus, dass Jesus sagt, jetzt, wenn du ein ordentliches Leben führst, dann musst du als erstes. Nein, das braucht Jesus ihm gar nicht zu sagen, das erkennt er selber in der Verantwortung vor Gott. Und deshalb sage ich auch immer wieder, es bringt gar nichts, wenn wir den unbußfertigen Sünder bereden. Wir können nur eines für ihn tun, für ihn beten, damit er es von innen heraus selber erkennt. Wenn der Geist Gottes das in ihm nicht selber hervorbringt und er dann nur dem Schein nach, weil wir ihn beredet haben, eine Scheinbuße tut, dann hilft es gar nichts. Wir sehen es in der Bibel immer wieder, alles, was geistlich einen Wert haben soll, muss von innen heraus, aus Überzeugung, in Wahrhaftigkeit kommen. Bei Zachäus ist es augenblicklich klar, als Jesus bei ihm eingekehrt ist, ich muss meine Schuld bereinigen, und ich muss überreich zurückgeben. Indem so der Schuldige dem anderen diese Summe persönlich übergibt, ist auch damit unvermeidlich das persönliche Bekenntnis der Sünde verbunden. Auch das muss merkwürdigerweise betont werden. dass man Sünde, die man an anderen begangen hat, auch an diesen Menschen wieder bereinigen muss. Man glaubt es nicht, aber auch darüber gibt es in christlichen Gemeinden Unklarheit. Es gibt leider zum Teil das absurde Vorstellung von Vergebung, da sagte jemand, ganz real geschehen, ich gehe ins stille Kämmerlein und bereinige die Sache vor Gott, denn dann ist alles erledigt, vor Gott allein habe ich gesündigt. Und zitiere damit Psalm 51, Vers 4, ganz fromm die Bibel. Genauso handelt der Teufel, wenn er die Gemeinde verführt. Hat er auch bei der Versuchung Jesu gemacht, hat die Bibel zitiert. Lassen wir uns also von Bibelzitaten aus dem Zusammenhang gerissen nicht irritieren. Warum ist das eine absurde Vorstellung? Ich habe gesagt vorhin, wir kommen noch mal drauf. Obwohl auch in 4. Mose die Rede ist, dass die Sünde tatsächlich vor allem vor Gott geschehen ist und die Erstattung Gott zusteht, muss sie trotzdem in erster Linie dem Menschen erstattet werden, an dem man schuldig geworden ist. Erst wenn da nichts mehr zu machen ist, dann geht es auch an Gott, auch das Materielle gegebenenfalls. Warum ist diese Vorstellung absurd? Ich gehe in stille Kämmerlein und dann ist alles erledigt. Ganz einfach, weil, wir haben es ja im Schaubild gesehen, meine Sünde belastet und zerstört nicht nur meine Beziehung zu Gott, die ich im stillen Kämmerlein wieder bereinigen könnte, sie belastet oder zerstört auch meine Beziehung zum Menschen, an dem ich schuldig geworden bin. Vorausgesetzt, der hat sie in irgendeiner Weise mitgekriegt und wurde realiter beschädigt. Wer meint, er könne das, was er an einem anderen verbrochen hat, allein im stillen Kämmerlein vor Gott in Ordnung bringen, der versucht, Gott vor den Karren seiner Bosheit zu spannen. Der versucht, Gott vor den Karren seiner Bosheit zu spannen. Müssen wir so klar sagen. Und deshalb gebietet Jesus, was wir als Lesung gehört haben, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, geht es ums Verhältnis zu Gott, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin. Und jetzt sagt Jesus nicht, dann geh ins stille Kämmerlein und bring's vor Gott in Ordnung. Hätte auch vor dem Altar tun können. Sondern versöhne dich mit deinem Bruder. Geh zu dem, an dem du schuldig geworden bist. Und dann komm und bring deine Gabe dar. Da sehen wir, wie der Teufel eine Bibelstelle herausstellt, die gerade gut reinläuft, die es bequem und angenehm macht, und die andere unterschlägt, die das reine Gegenteil sagt. Und dann muss man es richtig zusammensetzen. So wichtig ist Jesus, und das ist die Situation, die wir uns vorstellen müssen, wenn du deine Gabe darbringst am Altar, in der unmittelbaren persönlichen Begegnung mit Gott, ein Gebot Gottes auszuführen, Opfer darzubringen, und du merkst in dieser wichtigen Situation, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann darf die Beziehung zu Gott kurz mal pausieren, gewissermaßen. Nein, die wird jetzt praktisch umgesetzt, die pausiert nicht. Die wird jetzt praktisch umgesetzt und dann bleibt die Gabe da beim Altar erstmal liegen. Der Gottesdienst wird ein praktischer Gottesdienst, in dem man hingeht und die Sache in Ordnung bringt. Das ist wahrer Gottesdienst. Und erst dann kann ich auch vor dem Altar wieder wahren Gottesdienst feiern. Vorher ist er nur fromme Schau. Gott hat kein Gefallen am Fett der Widder. Gott hat Gefallen an einem reinen und wahrhaftigen Herzen. Adolf Schlatter stellte dazu fest, dass vom Gesetz vorgeschriebene Opfer darf nicht den Eindruck erwecken, als könne er, nämlich der Sünder, mit dem Opfer gut machen, was er dem Bruder Böses tat. So würde er sich aus Gottes Vergebung die Erlaubnis zum Bösen machen und Gottes Heiligkeit verleugnen. Er würde Gott damit zumuten, Gott müsse ihm zur Unterstützung in seiner Bosheit seine Gnade verleihen. Dagegen spricht Jesus aus, dass wir nicht zugleich Gottes Vergebung empfangen und in unserer Sünde verharren, nicht gegen die anderen Menschen in der Schuld und vor Gott unschuldig und ihm wohlgefällig sein können. Auch Adolf Schlatter macht damit deutlich, Jesus lässt keine Unklarheiten zu. Entweder wir bringen unsere Sünden vor Gott und den Menschen in Ordnung, oder wir haben gar nichts in Ordnung gebracht. Noch ein Schaubild. Wenn wir unsere Sünde, ein riesiger Haufen Mist, symbolisiert hier zwischen unserem Bruder und uns unbereinigt rumliegen lassen, dann ist die Beziehung zu Gott damit auch nicht in Ordnung. Wir können nicht diesen Riesenhaufen Mist liegen lassen und meinen, wir könnten auf anderer Schiene unsere Beziehung zu Gott in Ordnung haben. Funktioniert nicht. Zumindest nicht, soweit es an uns liegt. Ganz wichtig auch diese Formulierung: Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, macht es uns zum rechten Verständnis oft schwer, weil wir umgangssprachlich sagen, der hat was gegen uns und verstehen dann diese Bibelstelle auch. Aber das Umgangssprachliche, der hat was gegen mich, das meint oft gar nicht eine reale Schuld, sondern das kann auch eine Überempfindlichkeit sein, der sitzt beleidigte Leberwurst spielend zu Hause, völlig grundlos vielleicht. Das meint Jesus definitiv nicht. Das sagt auch das Griechische. Ganz wörtlich, wenn er etwas gegen dich hat, also etwas tatsächlich faktisch Belastendes, wo du wirklich an ihm schuldig geworden bist, nicht eine emotionale Verstimmtheit wegen was auch immer, sondern wirklich etwas, wo du schuldig geworden bist, das meint Jesus. Wenn er so etwas gegen dich hat, du tatsächlich schuldig geworden bist, ihm tatsächlich Unrecht getan hast, dann, sagt Adolf Schlatter, hat Jesus die Dringlichkeit der Verpflichtung, den Bruch des Rechts zwischen uns abzutun, kräftig eingeschärft. Ja, Sünde ist auch ein Bruch des Rechts. Tatsächliches Fehlverhalten dem anderen gegenüber. Dramatisch, wie viel Bruch des Rechts wir leider heute auch bei denen haben, die eigentlich Recht sprechen sollten. Grund zur Fürbitte, dass Gott das wieder ändert. Wo also ein solcher Bruch des Rechts vorliegt, sollten wir umgehend von unserer Seite alles Mögliche tun, um diesen Mist wegzuräumen. Um zu wissen, dass übrigens nur so Vergebung geschehen kann, liebe Geschwister, brauchen wir die Bibel gar nicht. Eigentlich könnte nahezu alles, was ich jetzt gesagt habe, uns auch der gesunde Menschenverstand sagen, ohne dass wir in die Bibel schauen müssen. Weil es ganz einfach der Anstand und die Logik gebieten. Ich bin in den weltlichen Medien dazu vor Jahren auf zwei sehr aussagekräftige Beispiele gestoßen und dachte damals, in der Welt ist klar, in der Gemeinde Jesu ist so vieles ganz selbstverständlich unklar, merkwürdig. War damals Fall Theodor zu Guttenberg. Mancher von uns erinnert sich vielleicht noch dran. Da kam ein Kommentar im Fernsehen, ich zitiere jetzt wörtlich, Karl Theodor zu Guttenberg hat eine Chance auf ein Comeback. Allerdings müsste er dazu mehr liefern, als er bisher getan hat. Er müsste eine glaubwürdige Erklärung und auch Entschuldigung abliefern für das, was er getan hat. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihm auch verziehen werden kann, sagte kein Pfarrer, sagte ein ganz normaler, vermutlich völlig gottferner Journalist. Keine Vergebung ohne glaubwürdige Entschuldigung. Das weiß sogar die gottlose Welt. Gemeinde Jesu weiß es oft nicht. Ganz ähnlich äußerte sich die bekannte Schwimmerin ebenfalls vor Jahren, Franziska von Almsig, über den damaligen Dopingsünder Lance Armstrong, der 7-mal die Tour de France gewonnen hatte und wahrscheinlich immer mit Hilfe von Doping. Sie meint, dass auch er eine zweite Chance haben soll, aber fügt hinzu, Voraussetzung dafür ist eine lückenlose Aufarbeitung und ehrliche Reue. Weiß die Welt. Vergebung, echte Buße, ehrliche Reue und eine von Herzen kommende Entschuldigung gehören zusammen. Weiß die Welt. Brauchen wir die Bibel gar nicht dafür. Und wir, die wir die Bibel noch dazu haben, wir sollten es doch umso mehr wissen. Ich will es noch an einem Beispiel verdeutlichen, noch mal etwas drastisch. Ich behaupte in der Gemeindeversammlung, Bruder X hat vor einigen Wochen auf der Schwäbischen Alb eine Sparkasse überfallen. Dabei hat er zunächst die Kassiererin erschossen und dann auf der Flucht mit dem Auto noch ein Kind totgefahren. Die 100.000 Euro, die er erbeutet hat, hat er mittlerweile auf Mallorca im Ballermann durchgebracht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Frage der Motivation vertiefen wir, so Gott will, am nächsten Sonntag. Zwei Möglichkeiten. Erstens, entweder ich habe das behauptet, obwohl ich weiß, dass es gar nicht stimmt. Dann wäre ich ein verlogener und niederträchtiger Lump. Das muss man dann auch in der Gemeinde Jesu genauso bezeichnen. Dann wäre ich ein verlogener und niederträchtiger Lump. Und ihr müsstet mich mit Schimpf und Schande davonjagen. Für ein solches Wesen darf es in der Gemeinde Jesu keinen Platz geben. Oder zweitens, nehmen wir mildernde Umstände an. Ich hätte das von einem oder mehreren anderen gehört. Die haben das übereinstimmend behauptet. Nun kommen die etwas später zu mir und sagen, Jakob, wir müssen das klarstellen, das war gar nicht der Bruder X aus deiner Gemeinde, wir haben es verwechselt, das war jemand ganz anders. Was muss ich tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen? Eigentlich gilt es wieder, das sagt der Menschenverstand, wir brauchen die Bibel nicht dazu, sagt der Menschenverstand. Ich gehe in stille Kämmerlein und sage, Herr, das war leider falsch, vergib mir. Alles wieder in Ordnung? Natürlich nicht. Ich habe ja nicht nur Bruder X aufs Schwerste verletzt, seelisch in diesem Fall. Ich habe ihn ja diffamiert, ich habe seinen Ruf vor der ganzen Gemeinde aufs Übelste beschädigt. Es ist doch ganz klar, dass ich das wieder in Ordnung bringen muss. Alles andere wäre völlig ungeistliches Verhalten. Und solange ich nicht wirklich umfassend in Ordnung gebracht habe, ist auch vor Gott nichts in Ordnung gebracht. Und deshalb gilt, betone ich immer wieder, hier am Beamer, eine Sünde muss immer dort in Ordnung gebracht werden, wo sie geschehen ist. Eine Sünde muss immer dort in Ordnung gebracht werden, wo sie geschehen ist. Wo ich zu Hause zu zweit an meiner Frau schuldig geworden bin, muss ich es nicht am nächsten Sonntag vor der Gemeinde bereuen. Damit mache ich das Drama erst noch größer. Da genügt es völlig, wenn ich es zu Hause bekenne und dort in Ordnung bringe. Aber was die Gemeinde mitbekommen hat, was vor der ganzen Gemeinde getragen wird, das muss auch vor der Gemeinde ausgeräumt werden. Wenn ich einen anderen vor der ganzen Gemeinde diffamiere und schlecht mache, muss ich es auch vor der ganzen Gemeinde wieder korrigieren und Buße tun. Anders funktioniert es nicht. Eine Sünde muss immer dort in Ordnung gebracht werden, wo sie geschehen ist. Ganz einfacher Grundsatz von zwingender Logik. Ich habe da auch in der Predigt Gottes Macht bricht Ketten am 23.09.2012 im zweiten Teil noch ein paar Sätze dazu gesagt. Die will ich hier nicht wiederholen. Bei Interesse kann man die nachhören. 23.09.2012. Gottes Macht bricht Ketten, gilt ja auch für die Sünde. Gottes Macht bricht auch die Ketten der Sünde, wenn wir sie in ehrlicher Buße bereinigen. Ich fasse zum Schluss zusammen. In der Gemeinde Jesu sollten wir so miteinander umgehen, dass wir uns auch seelisch nicht verletzen. Im Gegenteil, Gemeinde Jesu soll, ja muss ein Ort sein, an dem es unserer Seele gut geht. Da sind wir gerufen, alle miteinander dazu beizutragen, uns so zu verhalten, dass es den Seelen unserer Geschwister in der Gemeinde gut geht. Und wenn es dann, was leider nicht immer zu vermeiden sein wird, doch zu Verletzungen kommt, weil wir alle fehlerhaft, alle Sünder sind, braucht es einen schnellen, ehrlichen und wahrhaftigen Umgang mit der Sünde, damit diese Verletzungen schnell wieder heilen können und der Friede und die Liebe in der Gemeinde keinen dauerhaften Schaden nehmen. Und da wollen wir Gott bitten, dass er uns auf diesen Wegen ehrlicher und geschwisterlicher Liebe weiterführt, bewahrt und segnet. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Vater, wir müssen wirklich dastehen und bekennen, es ist oft entsetzlich, was es auch in der Gemeinde, in christlichen Gemeinden, an Fehlverhalten, an Sünde, auch an Bösartigkeit, an Uneinsichtigkeit geben kann. Wir sind eben alle miteinander Sünder, die täglich deine Vergebung brauchen. Und dann hat es leider auch manche immer wieder dabei, die so tun, als würden sie zu dir gehören, sich aber in Wirklichkeit durch dich und deinen Geist gar nicht erneuern und verändern lassen wollen. Wir können dich nur von Herzen bitten, dass wir selber zu diesen nicht gehören und dass wir selber bereit sind, uns von deinem Geist und von deinem Wort immer wieder aufzeigen zu lassen, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir an anderen und vor dir schuldig geworden sind, wo wir es auf welche Weise auch immer schnell und umfassend zu klären haben. Und dass diejenigen, die nicht wirklich zu dir gehören und sich auch von deinem Wort und deinem Geist nicht leiten lassen wollen, in unsere Gemeinde keinen Fuß fassen können. Und was offenkundig wird, wir auch den Mut und die Kraft haben, sie in ihre Schranken und gegebenenfalls hinauszuweisen. Wir bitten dich darum, dass solche Situationen möglichst nicht eintreten mögen, dass du uns davor bewahrst. Es ist ein ernstes, ein schwieriges Thema, das viele Verletzungen, viel Schaden bei Menschen und in Gemeinden hervorruft. Wir danken dir aber für deinen Heiligen Geist, durch den wir in ehrlicher und wahrhaftiger Weise auch mit diesen Themen umgehen können, loben und preisen dich dafür. Und dass wir jetzt an diesem herrlichen Tag auch im Wissen um deine Gnade und deine Barmherzigkeit in die neue Woche hineingehen dürfen, auch im Blick auf all das, was das noch vor uns liegende Jahr, die weiteren Jahre bringen mögen, wissen dürfen auch da, was manches an Bösem auf uns eintrifft, es ist alles durch deine Hand gegangen, dass wir in diesem Wissen auch Ja dazu sagen können, wenn es weh tut. Es uns nicht beherrschen lassen, sondern auch alles Böse in dieser Weise geistlich handhaben und es uns nicht dazu verführen darf, selber mit schuldig zu werden durch eine ungeistliche, falsche Reaktion darauf. Und so preisen wir dich, dass du bei uns bist, uns deine Kraft gibst. Wir befehlen dir nochmal all die Geschwister, auch die Einsamen und Alten zu Hause an, dass du mit ihnen bist, sie mit uns stärkst und tröstest. Und bitten dich auch für unser Volk und Vaterland, Herr, und die Menschen überall auf der Welt, im Blick auf dieses Böse, das sich so breit macht, wenn es deine Gnade zulässt, dass du dem Bösen doch noch einmal entgegentrittst, es zurechtweist, uns nochmal Raum zur Buße verschaffst oder aber auch dein Kommen beschleunigst und diesem Wahnsinn ein baldiges Ende bereitest und uns bis dahin in Freude, Ruhe und Zuversicht, Kraft, Segen und Vollmacht am Werk sein lässt. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.